Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation.
Die Dimension der Dinge, die wir aktuell erleben, das ist durchaus neu. Ja, und da muss, glaube ich, schon ein Paradigmenwechsel stattfinden.
Wie dieser Paradigmenwechsel aussehen kann, darüber sprechen wir mit Professor Stefan Lier. Er verantwortet das Fachgebiet für Logistik und Supply Chain Management an der Fachhochschule Südwestfalen. Und mit ihm wollen wir über Lieferengpässe sprechen oder besser gesagt darüber, was man dagegen tun kann. Und damit, hallo liebe Hörerinnen und Hörer beim Trillion Podcast, hallo Stefan. Wir wollen heute mit dir über aktuelle Fragen der Logistik und der Supply Chain sprechen. Und bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, erst einmal die Frage an dich. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und was hast du gemacht, bevor du Professor für diese Themen geworden bist?
Hallo Joachim. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung hier zu diesem Podcast. Ich habe ursprünglich irgendwann mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Deutschland und in den USA und habe so über das Studium meine Faszination in dem Zusammenspiel internationaler Lieferketten entwickelt. Ich habe dann so nach und nach irgendwie mitgekriegt, was für eine Komplexität dahinter steht in den ganzen Güterströmen, in den Informationsflüssen, die dahinter sind. Hatte dann auch die Gelegenheit, Projekte bearbeiten zu dürfen in meinem Masterstudium dann in den USA. Und bin letztendlich über diese Projekte und meine Masterarbeit später dann bei einem großen deutschen Automobilhersteller mit seinen Aktivitäten in Nordamerika dann gelandet und durfte die Beschaffungslogistik aus den Europa in die USA reorganisieren. Es war total spannend, weil ständig die falschen Teile irgendwie vor Ort gewesen sind. Man hat sich gefragt, warum das eigentlich so ist. Wir haben dann die Gründe rausgefunden und konnten das letztendlich dann auch beheben. Extrem große Aufwände einsparen, ökologischen riesigen Vorteil, wirtschaftlichen riesiger Vorteil. Und darüber hat sich meine Motivation dann verstärkt, dass ich gerne in diesem Feld Logistik, Supply Chain und gerne weiter tätig sein möchte. Ja, bin dann diverse Zeit in der Industrie tätig gewesen, in der Automobilindustrie, Automobilzuliefererindustrie, in den USA noch ein bisschen hängen geblieben und dann auch später dann hier in Europa. Wieder zurückgekommen an die Hochschule, über zwei Ecken promoviert, habilitiert. Dann insbesondere über so Themen wie Agilität und Wandlungsfähigkeit in Wertschöpfungsnetzwerken und habe da dann ganz viel so mit der Prozessindustrie zusammengearbeitet. Ja, und seit mittlerweile 5 Jahren habe ich jetzt ein eigenes Fachgebiet als Professor für Logistik und Supply Chain Management und bin an der Fachhochschule Südwestfalen gelandet.
Ja, da hast du natürlich schon von ganz unterschiedlichen Seiten viele, viele, viele Erfahrungen, die du mitgebracht hast in deine Arbeit in der Hochschule. Und jetzt haben wir eine Situation, die auch Menschen mit viel Erfahrung, die auch die alten Hasen so an die Grenzen führt. Wir haben ja die Corona-Zeit schon hinter uns und jetzt kommt plötzlich dann auch noch der Ukraine-Krieg und viele, viele Unternehmen melden, es wird schwieriger, an bestimmte Waren ranzukommen, an bestimmte Vorgüter auch ranzukommen. Und das in einer Zeit, in der die Folgen von Corona eben noch nachwirken, noch nicht überwunden sind. An bestimmte Materialien kommt man gar nicht mehr ran. Manchmal gibt es lange Lieferzeiten und die Kosten der Beschaffung, die steigen natürlich auch. Was sind die Gründe für all das?
Ja, ich kann das nur unterstreichen, das, was du sagst. Ich arbeite da ganz viel mit kleinen und mittelständischen Unternehmen bei uns in Südwestfalen zusammen. Und genau das, was du gerade geschildert hast, berichten auch am laufenden Bande. Viel der operativen Supply Chain Arbeit liegt einfach darin, überhaupt noch Teile beschaffen zu können, um überhaupt produzieren zu können und die Kunden da irgendwie noch zufriedenstellen zu können. Manche Beschaffungsmärkte sind total leergefegt, an anderen Stellen dauert es total lange. Das ist das, wovon mir auch tagtäglich da irgendwie berichtet wird in der Zusammenarbeit mit den KMU da in Südwestfalen. Du fragst nach den Gründen. Naja, ich glaube, so das Augenfälligste und Augenscheinigste dabei bei so globalen Krisen wie diejenigen, die du da gerade angesprochen hast, Pandemien oder jetzt auch Kriegssituationen, ist das mit der ganzen Globalisierung, die wir erlebt haben in den letzten 40 Jahren im Prinzip, wir eine zugehörige Arbeitsteilung in der Wertschöpfung bei uns auf der Welt geschaffen haben. Und die steckt in allen internationalen Lieferketten drin. Daher sind diese Lieferketten natürlich auch total anfällig, wenn globale Krisen dann irgendwie da sind, dass in den Lieferketten auch Dinge dann anfangen abzureißen, wenn irgendwo beispielsweise ein Lockdown ist, Leute nicht mehr arbeiten können und deshalb keine Produkte mehr entstehen. Dann, wenn ich China Sourcing betreibe oder in Asien meine Sachen, woanders in Asien meine Sachen dann herbekomme, dass es einfach total schwierig ist und ich entweder warten muss oder die Dinge einfach überhaupt nicht kommen. Oder wenn wie in der Ukraine jetzt dann plötzlich ein komplettes Land stillgelegt wird. Ja, wir haben jetzt die Beispiele da von den Kabelbäumen für die Automobilindustrie, die ja vielfach in der Ukraine auch einfach gefertigt wurden, wo auch Infrastruktur zerstört wird und auch nachhaltig zerstört wird und diese Produktionsaktivitäten gar nicht mehr stattfinden können in Zukunft. Und ich mir dann auf einmal Gedanken darüber machen muss, wo ich sowas aufbaue. Und das betrifft nicht nur die großen Unternehmen, sondern gerade auch, um nochmal auf meinen Anfang zurückzukommen, kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben 150 Weltmarktführer in bestimmten Nischen in Südwestfalen, aber deren Lieferketten sind per se immer global aufgestellt. Und die Folgen sind dann einfach von so Krisen, wie wir das irgendwie gesehen haben, wie Pandemien oder wie die Kriegsfolgen, die wir jetzt sehen, dass ich großen Zeitverzug habe, sprich lange Lieferzeiten oder komplette Lieferausfälle. Und jeder Zeitverzug und jeder Lieferausfall sorgt halt für eine weitere Verknappung, die dann zwangsläufig zu Preissteigerungen auf den Beschaffungsmärkten führen. Unser eingespieltes System, was wir da global haben, in den Wertschöpfungsnetzwerken, nämlich mit abgestimmten Bedarfen und Kapazitäten und keinen Überkapazitäten, ne? Denn das haben wir aus Effizienzgründen per se mal irgendwie abgeschafft, wird es halt irgendwie schwierig. Und mit jedem Ausfall wird die Verknappung einfach größer. Dazu haben wir, wenn wir uns nicht nur die Beschaffungsmärkte angucken, sondern auch die Kundenseite angucken und die Märkte, in die wir hin vertreiben, auch Schwierigkeiten, weil auch von der Marktseite aus das viel, 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 viel unsicherer geworden ist. Ja? Man erinnere sich mal an die Pandemiesituation und das, was wir in Deutschland erlebt haben mit den leeren Supermarktregalen und dem fehlenden Klopapier. Oder jetzt vor kurzem habe ich auch wieder im Supermarkt gestanden, wollte irgendwie 500 Gramm Mehl haben, habe es irgendwie auch nicht gekriegt. Ja? Das heißt, dass auch von der Kundenseite her, ja, da viel größere Schwankungen drin sind, die sich über die Wertschöpfungskette dann auch anfangen, tatsächlich aufzuschaukeln. Ja, wir nennen das Bullwhip-Effekt, sogenannter Peitschenschlag-Effekt im Supply Chain Management. Dass halt jedes Mal, wenn ich in der Wertschöpfungskette eine Stufe weiter hochgehe, sich die Schwankungen dann immer weiter aufschaukeln. Und das ist auch ein Riesenproblem. Und wenn ich dann so Dinge habe wie in der Bevölkerung, wie Hamstern etc., ja, dann habe ich nicht nur die Unsicherheiten auf den Beschaffungsmärkten, ja, sondern ich weiß im Grunde genommen auch gar nicht, wie sich meine Märkte verhalten, in die ich da hinein vertreibe.
Darf ich deine letzte Bemerkung so verstehen, dass dieses Hamstern, das man beim Endverbraucher kennt, so auch im B2B-Markt stattfindet, dass also auch da Menschen sagen, wir kaufen mal lieber ein paar Teile mehr auf Vorrat, weil wir wissen ja nicht so wirklich, ob wir die demnächst dann noch bekommen?
Das ist ein riesengroßer Effekt, den wir an allen Stellen im Moment beobachten, dass dieses ganze Thema schlank, lean, Effizienz etc., was zu Recht natürlich auch irgendwie getrieben wurde, dazu geführt hat, Bestände überall zu reduzieren. Und das im Moment eher das Pendel in die andere Richtung schwingt und alle sich versuchen, ihre Lager natürlich da, wo es geht und da, wo sie die Teile bekommen, dann auch entsprechend voll zu machen, um sich dann gegen diese Unsicherheiten zu wappnen. Denn bei meinem Beispiel Pandemie, ich weiß nicht, wann der nächste Lockdown wo ist und welchen von meinen Beschaffungsmärkten und Teilen das unter Umständen dann irgendwie treffen wird.
Bevor dieser schreckliche Krieg in der Ukraine angefangen hat, noch vor 2,5 Monaten, war die Ukraine bei allem Respekt, bei aller Wertschätzung vor den Verdiensten, vor der Größe, vor der Einwohnerzahl des Landes, ein Land irgendwo am Rand von Europa, in der Denke vieler Menschen hier, der auch für Menschen, die im Wirtschaftsleben aktiv waren, jetzt nicht so präsent war einfach in seiner Bedeutung. Und heute, 2 Monate später, sehen wir enorm gestiegene Energiekosten. Die Herstellerkosten, sagt das Statistische Bundesamt, haben einen enormen Sprung gemacht. Die ganzen Produktionsgüter 30% innerhalb von 2 Monaten teilweise hochgegangen. Gewaltige Ausschläge. Also eine relativ, sagen wir mal, ein Land, das wir nicht so auf dem Bildschirm hatten. Und solche massiven Auswirkungen, die das auf die Märkte hat, waren wir da naiv? Haben wir das unterschätzt, diese Systemabhängigkeit, in der wir alle leben?
Ich glaube, was wir einfach alle unterschätzt haben, ist, dass in der Weltordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg im Prinzip erleben und die auch insbesondere nach 1989 und Fall des Eisernen Vorhangs etc., in der wir uns irgendwie befinden, dass wir geglaubt haben, über die wirtschaftlichen Abhängigkeiten und nämlich genau diese Arbeitsteilung, die ich vorhin angesprochen habe, und die Globalisierung, wir solchen Dingen, die wir im Moment in der Ukraine sehen, und das, was das zur Folge hat, auch an wirtschaftlichen Verwerfungen, die ja dann wiederum in Russland und entsprechenden Sanktionen einem Hin und Her dann irgendwie liegen, dass die gar nicht mehr passieren können. Ja? Mhm. Aber da muss ich auch selber zugeben, habe ich auch zu denen gehört, die da so naiv gewesen sind zu glauben, dass solcherlei Dinge einfach nicht mehr passieren. Ja? Mhm. Und zu sehen und zu merken, dass eine Krise, die im Moment, da wo es tobt, erstmal lokal ist, und ich habe ja die Kabelbäume angesprochen und das, was jetzt lokal dazugehört, ja, aber da hängt ja ein viel, 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 viel größerer Rattenschwanz dann irgendwie dran, bedingt durch die Sanktionsmechanismen etc. und das Einstellen von wirtschaftlichen Aktivitäten hin zu Ländern, wo wir eine gewisse Rohstoffabhängigkeit dann hin haben. Und das macht die Sache irgendwie total schwierig. Und ich vermag mir nicht auszumalen, was irgendwie passiert, ne? Wenn wir irgendein Beispiel mal irgendwie sehen, China marschiert in Taiwan ein, mhm, und ne, wir erleben irgendwie ähnlicherlei Dinge. Da sind die Verquickungen und die Abhängigkeiten auch nochmal ganz andere als beim Thema Russland.
Mhm. Ja, der Mensch ist ja... Es liegt in der Natur des Menschen, sich anzupassen in solchen Situationen. Und das findet ja im Moment auch statt. Ich meine, beim Thema Energie erleben wir es täglich in den Nachrichten, neue Überlegungen, unabhängig zu werden von Öl und Gas. Was die Wertschöpfungsprozesse betrifft, da spielt sich das vielleicht für viele von uns eher so im Hintergrund ab, aber es läuft ja auch. Überlegungen, wie verändern wir da die Ketten, die Warenlieferung muss kürzer werden, wir müssen unabhängiger werden an manchen Stellen, hört man oft so Stimmen. Wie könnte so eine Lösung aussehen, diese Lieferabhängigkeit zu verringern? Heißt das, wir müssen wieder mehr in der eigenen Region produzieren, mehr im eigenen Unternehmen, oder wie kann das vonstatten gehen?
Das ist ein natürlicher Reflex, glaube ich, den das auslöst, dass ich denke, okay, wenn die Abhängigkeiten, die ich da vorher irgendwie geschaffen habe, die mir jetzt in der Situation dann irgendwie zum Nachteil werden, dass ich die versuche zu beschneiden und immer mehr wieder versuche nach Hause zu holen, Wertschöpfungsketten wieder zu verkürzen, mehr lokal wieder zu produzieren. Und in der Tat ist das eine Möglichkeit, die auf dem Tisch liegt, ja, eine Möglichkeit, die auch viel diskutiert wird, die wir kürzlich auch im Roundtable von den Supply Chain Management Professionals in der Community auch intensiver diskutiert haben, weil viele Unternehmen durchaus auch so reagieren und das versuchen. Wenn ich das in der ganzen Breite versuche zu denken, ist das, glaube ich, volkswirtschaftlich, aber nicht empfehlenswert. Unsere Wirtschaft ist per se als Exportweltmeister darauf angewiesen, auf die internationalen Märkte, wird sich jetzt jedes Land irgendwie anfangen, so zu verhalten und das an jeder Stelle irgendwie zu kürzen, bricht auch unsere volkswirtschaftliche Entwicklung, unser Wachstum, unser Wohlstand zwangsläufig ein. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr hingucken müssen und auch differenzieren müssen. Ich glaube, es gibt durchaus kritische Güter, Grundnahrungsmittel, medizinische Versorgung etc., bei denen das ein bisschen anders noch irgendwie aussieht als Konsumgüter. Da kann es aus Risikomanagement-Gesichtspunkten natürlich sinnvoll sein, auch wenn die Kosten insgesamt deutlich höher sind, wenn ich jetzt versuche, die komplette Wertschöpfung hier irgendwie abzubilden. Gesamtwirtschaftlich sehe ich nicht, dass es extrem viel Sinn macht, das Rad da zu versuchen, wieder komplett zurückzudrehen. Das, auch wenn es gesamtwirtschaftlich schwierig ist, kann das aber durchaus in einigen Bereichen auch sinnvoll sein. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir in Zukunft 10, 20 Jahre nicht mehr alle unsere Güter, die wir da herstellen, aus fossilen Rohstoffen herstellen, sondern vermehrt auch aus nachwachsenden Rohstoffen dann herstellen, die naturgemäß der Sache viel mehr dezentral auch verteilt sind. Da machen teilweise etwas lokalere Wertschöpfungsansätze dann durchaus Sinn, bevor ich alle Güter zigmal um die Welt dann transportiere, bevor sie letztendlich beim Kunden dann angekommen sind.
Du erwähntest gerade unter diesen kritischen Gütern, wo man genau hinschauen musste, Medikamente oder die medizinische Versorgung. In den 90er Jahren, da hieß es immer, Deutschland sei die Apotheke der Welt. In der Pandemie haben wir erfahren, dass zum Beispiel bei der Herstellung von Antibiotika oder eben auch des Impfstoffes gegen Corona es doch sehr lange Zeit braucht, um hier in Europa wieder Produktionen aufzubauen. Und bei Corona war es ja krasserweise sogar so, dass die Produktionsstätten, wo die Impfstoffe größtenteils hergestellt werden heute, ausgerechnet in der Region liegen, wo seinerzeit auch der Virus ausgebrochen ist, ja. Also da hat man, das sieht man auch so krass wieder, in was für einer selbstgewählten Abhängigkeit wir leben.
Ja, das ist sicherlich so. Und ich glaube, dass es, wenn es um diese wirklich kritischen Dinge geht, ja, dass auch durchaus sinnvoll ist, Möglichkeiten für sich selbst dazu zu schaffen, flexibel auf solche Situationen reagieren zu können und dann auch gegebenenfalls schneller, als dass uns das in den Pandemien gelungen ist, lokal die Möglichkeiten zu schaffen, dass eine Versorgung da auch wirklich gewährleistet ist. Aber da gibt es durchaus auch Konzepte, mit denen das möglich ist.
Was mache ich denn jetzt, wenn ich als Unternehmen ganz konkret so ein Problem habe, wie dass ich meine Kabelbäume nicht bekomme und damit meine Autos nicht produzieren kann? Wo kriege ich meine Kabelbäume jetzt her, hier und heute? Was kann man so einem Unternehmen in der gegenwärtigen Situation raten, was es tun kann, um das zu bekommen, was es braucht, um weiterzumachen?
Das ist natürlich ad hoc. Als Firefighting ist das extrem schwierig. So die ersten Dinge, die wir dann immer irgendwie probieren, ist natürlich zu gucken, wo sind denn andere Beschaffungsmärkte irgendwo in der Welt, bei denen man sich vielleicht noch bedienen kann, bei denen Produktion dieser Arten von Gütern, die ich dann gerade brauche, tatsächlich da ist, ob ich dort entsprechenden Kapazitätsausbau dann betreiben kann. Aber das sind natürlich Dinge, das dauert dann einen Moment, unabhängig davon, ob ich auf den globalen Märkten gucke und versuche, irgendwen dann noch zu finden oder ob ich mir das versuche, dann irgendwie selber hier dann aufzubauen. Ja, gibt es auch teilweise Tendenzen dazu, ne? Wenn ich es da dann halt eben nicht mehr bekomme, dann mache ich es halt irgendwie selber. Und das sind ziemlich viele Ad-hoc-Aktionen, die da dann irgendwie stattfinden. Natürlich auch viel mit manuellen Tätigkeiten, die nicht unbedingt irgendwie nach dem jetzigen Stand der Technik dann irgendwie laufen, aber die zumindest für Verfügbarkeiten dann sorgen. Das kann aber dann nicht die Story sein, die dann auch nachhaltig irgendwann funktioniert, sondern das ist eher als Art Feuerwehr dann irgendwie unterwegs zu sein, Hilfe und zu gucken, wo finde ich vielleicht noch irgendwie einen anderen Lieferanten. Dann natürlich auch das Thema, wenn sich Güter über solcherlei Dinge irgendwie verknappen, Angebot und Nachfrage, wer gibt denn das meiste Geld dann dafür, letztendlich die Güter dann auch zu bekommen. Und dann natürlich die Nachfrage, wer kann das überhaupt? Ja, das irgendwie herzustellen und wo kann ich dann am schnellsten auch wieder Kapazitäten gewinnen, wenn sie an einer anderen Stelle ausgefallen sind. Und da ist natürlich, die Story geht da ein bisschen unterschiedlich. Es ist jetzt eine Pandemie, dann habe ich natürlich die Hoffnung darauf, dass so ein Lockdown irgendwie nach ein paar Wochen, spätestens Monaten auch wieder vorbei ist, eine Produktion irgendwo wieder anlaufen kann, sich das Ganze wieder normalisiert. Dann sind die Maßnahmen durchaus andere, als wenn ich feststelle, dass mein Zulieferer, wie jetzt in der Kriegssituation, dauerhaft zerstört ist und ich woanders irgendwie dafür Kapazitäten schaffen muss. Also die Antwort ist zu versuchen, natürlich sich erstmal, wenn es um das kurzfristige Agieren geht, sich woanders auf den Geldmärkten irgendwie zu bedienen, gegebenenfalls auch zu Mehrkosten, zu versuchen, kurzfristig mithilfe der entsprechenden Zulieferer Kapazitäten dann woanders oder bei sich selbst dann irgendwie zu schaffen, um überhaupt erstmal eine Bedarfssituation, die aktuell besteht, irgendwie auszugleichen. Aber das ist natürlich nicht die Antwort, die, sagen wir, mittel- bis langfristig da gelten sollte.
Genau, und da möchte ich natürlich mit dir hin auf die mittel- und langfristige Perspektive. Also die Unternehmen, die jetzt noch das hinbekommen, dass sie die Sachen kriegen, die sie brauchen, für ihre Produktion, um ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Was sollten die jetzt mittel- und langfristig tun, um solche Dinge, Lieferschwierigkeiten präventiv sozusagen auszuschließen und weiterhin die Sicherheit zu haben, ihre Kundenbedürfnisse und Kundenwünsche auch noch morgen und übermorgen zu erfüllen?
Ja. Meine Antwort darauf ist, die Lieferketten umzubauen, ja, und zwar in dreierlei Gesichtspunkten. Die müssen drei Eigenschaften aus meiner Sicht in Zukunft haben. Sie müssen robust sein. Um so robust zu sein, müssen sie agil sein und sie müssen transparent sein. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus dem Beschaffungsbereich, wie ich versuchen kann, eine Beispielmaßnahme davon, sowas robuster und agiler aufzubauen. Vielleicht zum Beispiel zur Risikominimierung, zur Risikostreuung versuchen, für jedes Material nicht nur eine einzige Bezugsquelle zu wählen, also kein Single Sourcing zu betreiben, sondern Multiple Sourcing, also viele Bezugsquellen, die mir dann einfach das Risiko dabei verringern. Wären so typische Strategien, die ich in der Beschaffung da irgendwie wählen kann. Wichtig ist natürlich auch, wenn ich mal auf der Beschaffungsseite dann irgendwie bleibe, bei der Lieferantenauswahl und Entwicklung auf Robustheit und Flexibilität der Zulieferer selber zu achten und das als Auswahlkriterium mit zu berücksichtigen, wenn ich meine Lieferketten aufbaue. Und das Dritte ist Transparenz. Potenzielle Disruptionen kennen die Unternehmen teilweise heute überhaupt gar nicht, weil sie erst wissen, wenn der LKW gar nicht vor der Tür steht oder eine Bestellung ausfällt, stellen sie fest, jetzt ist meine Lieferkette abgerissen. Wenn ich das früher wisse und früher kennen würde, dann kann ich auch viel besser reagieren. Teilweise wissen die Unternehmen aber weiter als den eigenen Lieferanten gar nicht, wo die Sachen herkommen. Das heißt, Herkünfte, Vorlieferanten sind überhaupt nicht bekannt. Da ist überhaupt keine Transparenz. Und ich sag mal, wenn ich da proaktiver reagieren könnte, um zu agieren statt zu reagieren, könnte ich mir deutlich Wettbewerbsvorteile und Informationsvorsprünge verschaffen und entsprechend solche Disruptionen auch vermeiden. Hier sind wir auch unterwegs, das irgendwie zu tun. Denn es gibt auch durchaus Technologie, Technologien, die das unterstützen können, wie beispielsweise das Thema Blockchain.
Das interessiert uns natürlich, das Thema Blockchain. Ich würde, bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch einen kleinen Zwischenschritt mit dir machen. Ich würde nämlich gerne über das Mindset von Logistikmanagern sprechen. Du kennst ja die Menschen, die diese Prozesse steuern in den Unternehmen, weißt, wie sie so ticken. Ist das, was du gerade formuliert hast, wie man sich in Zukunft da orientieren kann, schon heute so gelebte Praxis und gelerntes Verhalten? Oder bedeutet das für viele Menschen in der Logistik, dass sie einfach komplett neu sich aufstellen müssen, um ihren Job zu machen?
Ich beantworte das mal mit einem Jein. Also, dass ich irgendwie auf Schwankungen reagiere und dass ich da auch gewisse Unsicherheiten habe, das ist keinem Logistiker oder Supply Chain Manager neu. Ja? Aber die Dimension der Dinge, die wir aktuell erleben, das ist durchaus neu. Ja? Und da muss, glaube ich, schon ein Paradigmenwechsel stattfinden. Denn wir neigen dazu, auch als Logistiker und Supply Chain Manager immer extrem viel planen zu wollen. Ja? Und ich nutze da immer ganz gerne so ein Einstein-Zitat irgendwie zu. Planung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Ja? Das ist sowieso zufällig, was passiert. Wenn ich mich komplett auf den Zufall einlasse, dann ist es auch nicht gut, ja? Weil ich dann überhaupt nicht aufgestellt bin auf das, was passiert. Aber plane ich Dinge, ja? Treten die sowieso nie so ein, wie ich das irgendwie geplant habe. Das heißt, der Irrtum ist sowieso da. Und wenn ich das weiß, dann versuche ich mich selbst lieber agiler aufzustellen und zu gucken, dass ich flexibler darauf irgendwie reagieren kann, weil dann ist es mir ein Stückchen weit egaler, was um mich herum dann passiert, wenn ich in der Lage bin, schneller darauf zu reagieren. Und das ist das, woran wir durchaus irgendwie arbeiten, sowohl auf der, ich sag mal, Produktionsequipment als auch auf der Produktionsmanagement-Seite und von Seiten der Logistik her. Solche flexiblen Produktionskonzepte, flexiblen Produktionsanlagen auch dazu zu entwickeln, mit denen ich dann auch so flexibel auf solche Änderungen dann reagieren kann. Was für die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten, aber auch gleichzeitig bedeutet, dass sie vom Kopf her auch ähnlich flexibel sein müssen. Nicht nur der Maschinenpark muss dann flexibler sein bezüglich Menge, Zeit und Ort, in dem die Dinge dann irgendwie passieren, sondern auch das Personal und die Organisation dazu. Workload-Verteilung ist nicht immer gleich. Der Arbeitsort ändert sich. Die Arbeitsaufgaben fangen an, sich schneller irgendwie dann zu ändern, wenn ich mich dynamischer daran anpassen muss. Und das ist von ständigen Change-Management-Prozessen dann begleitet. Und das erfordert schon ein anderes Mindset.
Gibt es, wenn du jetzt mit dem Menschen im Gespräch bist, so etwas, wo du sagst, okay, es ist Arbeit, aber es lohnt sich trotzdem, diesen Weg zu gehen, weil Pünktchen, 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 was sind so die Vorteile, die man hat, wenn man diesen Weg geht?
Ich glaube, die wesentlichsten Vorteile sind darin, dass ich schneller in der Lage bin, mich an neue Situationen anpassen zu können. Und darüber einen Wettbewerbsvorteil auch als Unternehmen agiere. Das bringt viele Herausforderungen irgendwie mit sich, aber das ist, glaube ich, unvermeidbar und eine Anforderung, die in Zukunft uns auch viel häufiger treffen wird. Wenn man dazu geneigt, sehr starr zu planen auf einen bestimmten Punkt hin, den wir irgendwie immer als optimal dann irgendwie sehen und stellen dann hinterher immer fest, dass das im Grunde genommen irgendwie keine Gültigkeit hat. Und dieser Versuch, immer in dieses Optimum dann irgendwie da reinlaufen zu wollen, ja, das nur sehr temporär überhaupt irgendwie existiert, das erzeugt extrem viel Frustration jedes Mal, wenn ich da dahin laufe und feststelle, oder das ist es jetzt irgendwie doch nicht, weil die Welt morgen irgendwie ganz anders aussieht. Ja? Und ich glaube einfach, dass nicht nur das zum Vorteil auch für eine Organisation, ein Unternehmen ist, sondern auch zum Vorteil aller Arbeitenden in dieser Organisation, sich genau nämlich diesen Frust irgendwie nicht abzuholen, sondern das ein Stückchen weit auch zu akzeptieren, dass das so ist und flexibel genug zu sein, darauf zu reagieren. Macht das deutlich mehr Spaß.
Aber das ist ja auch ein spannender Punkt. Dieser eine Punkt, auf den ich mich hinbewege, den vor Augen zu haben, das frustriert, weil die Wirklichkeit anders kommt als das, was man sich vorstellt. Auf der anderen Seite brauche ich ja aber auch eine Orientierung. Also ich muss trotzdem einen Punkt haben, an dem ich mich orientiere, auch wenn ich die Schwankungen des Weges und die Einzelheiten nicht kenne. Wie finde ich diesen Orientierungspunkt, der mir trotz aller Disruptionen die Richtung weist?
Ich glaube, dass das gar nicht so das Riesenproblem ist. Das ist das, was wir, glaube ich, immer schon irgendwie machen. Und das liegt in unserer DNA irgendwie drin. Und da sind wir, ich sage mal, auch in unserer Kultur ja auch sehr, sehr zielstrebig, sehr determiniert, wo wir wissen möchten, wo es irgendwie hingeht. Haben da auch die Tools und Werkzeuge, um diesen Punkt tatsächlich auch irgendwie rausfinden zu können. Und du hast recht, ich brauche natürlich ein Ziel, wo ich hinlaufe. Ne? Mein Plädoyer ging gerade nicht in Richtung, hebt bitte irgendwie alle Planungsaktivitäten auf oder verabschiedet euch von jeglichen Zielstellungen. Das muss schon sein. Und da müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel anderes machen, als dass wir das heute irgendwie tun, außer dass wir zulassen, dass es halt nicht nur ein Punkt ist, sondern dass es eher Korridore oder Ranges sind, in denen ich mich dann irgendwie bewege, ja, und dann eher Grenzen zu finden, ja, ab derer ich dann irgendwie anfange zu reagieren und da Bewegungen irgendwie reinfinden muss, wenn ich da rauslaufe. Das ist, glaube ich, wichtiger.
Du erwähntest gerade vorhin im Gespräch einen Punkt, den ich jetzt gerne aufgreifen möchte, die Blockchain. Ja, du hast den Begriff gerade genannt. Vielleicht sagst du einfach mal, was es ist und was für eine Bedeutung die Blockchain im Zusammenhang mit Logistik haben kann.
Ja, genau. Also Blockchain hatte ich quasi als zweites mitgenannt beim Thema Transparenz, was uns hilft, zukünftig Wertschöpfungsketten auch robuster zu gestalten und früher zu reagieren. Und da haben wir technologische Mittel, die uns dabei helfen können. Meisten werden Blockchain aus dem Bereich Kryptowährung, Bitcoin und sowas irgendwie kennen. Im Supply Chain Management ist es noch nicht so groß, noch nicht so riesig verbreitet. Ich versuche erstmal zu erklären, was eine Blockchain ist und dann vielleicht als nächstes, was man damit im Supply Chain Management so anfangen kann. Also Blockchain ist im Grunde genommen nichts anderes als eine dezentrale Datenbank, ja, in der wir Informationen als Blöcke speichern. Kommt eine neue Information irgendwie hinzu, dann kann die als neuer Block angehängt werden an den vorherigen Block, sodass ich immer so Vorgänger-Nachfolger-Beziehungen dann habe. Die sind dann eindeutig, weil die mit sogenannten Hashes zusammengeführt werden. Ich kann so einen Block mit Informationen dann nur reinhängen, wenn dem auch wirklich alle zustimmen, die daran beteiligt sind. Das nennen wir Konsensmechanismen in der Blockchain-Community. Und nur dann wird der Block auch angehangen und kann im Nachgang auch nicht mehr geändert werden. Und das ist das Interessante an der Blockchain. Dadurch, dass die nicht mehr veränderbar ist im Nachgang, ist die auch gleichzeitig fälschungssicher. Diese Fälschungssicherheit und die Konsensmechanismen, die sorgen dann für Vertrauen. Und Vertrauen ist wiederum eins der wesentlichsten Kernelemente, die ich im Supply Chain Management brauche, um in Lieferketten dann zusammenzuarbeiten. Wir nutzen die Technologie für unterschiedlichste Anwendungsfelder im Supply Chain Management, von Herkunftsnachweisen über so unternehmensübergreifende Geschäftsprozessautomatisierung bis hin zu Produktstatusverfolgung und auch bis hin zu CO2-Tracking. Ich denke, für unser Thema hier besonders relevant ist das Thema Herkunftsverfolgung. Denn eine Blockchain kann vertrauenswürdig Transparenz erzeugen und dadurch, dass ich weiß, wo ich die Sachen her habe, nicht nur wer der Lieferant ist, sondern wer der Lieferant des Lieferanten ist, und ich das theoretisch über die komplette Kette bis zum Rohstoff hin erkennen kann, habe ich auch die Möglichkeit und die Informationsverfügbarkeit, frühzeitig darauf zu reagieren, wenn irgendwo in der Wertschöpfungskette so große Störungen auftreten, dass die zeitlich oder über Bestände nicht mehr ausgeglichen werden können und dann entsprechend die Chance habe, irgendwie darauf zu reagieren und so ein Risikomanagementsystem dann entsprechend darauf aufzubauen.
Rein praktisch gesprochen, wie funktioniert die Zuordnung eines konkreten körperlichen Gegenstandes, der irgendwo im Lager ist, mit dieser Blockchain? Ist da irgendwo eine Information, RFID-Chip oder sowas Ähnliches an dem Produkt dran, oder wie komme ich da hin?
Genau, das funktioniert über sogenannte ID, also Identifikations- und dann die entsprechenden IT-Systeme, also die ERP-Systeme, die wir in den Unternehmen dann haben. Das ist unterschiedlich. Da kann ein RFID-Chip kann da dran sein, da können andere IoT-Devices irgendwie dran sein. Wenn ich zum Beispiel so einen Produktstatus auch irgendwie tracken möchte, dann habe ich einen Tracker da dran, der mir gleichzeitig noch Temperatur, Umgebungsdruck, Feuchtigkeit etc. noch irgendwie anzeigen kann, sodass ich sogar einen Produktstatus dann irgendwie habe. Aber diese Dinge sind immer eindeutig mit einem Gut dann verknüpft. Und den digitalen Zwilling davon finde ich dann in der Blockchain drin.
Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass ihr das in euren Projekten so dann auch schon in der Praxis durchführt?
Genau, das ist ein relativ neues Thema, zumindest neues Thema, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Die Großen experimentieren schon ein bisschen länger irgendwie damit und wir versuchen das auch insbesondere in der Region, aber auch darüber hinaus in Deutschland erschließbar zu machen für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir haben jetzt ein großes Forschungsprojekt, an dem wir daran arbeiten, auch mit bestimmten Pilotcases, genau in den Anwendungsfeldern, in denen ich das geschrieben habe, Herkunftsverfolgung oder auch da, wo unterschiedliche ERP-Systeme an den Unternehmensgrenzen in ihren Kompatibilitäten dann irgendwie scheitern. Da versuchen wir die Blockchain dann irgendwie einzusetzen, um da auch für Automatisierung zu sorgen und um auch für eine Vertrauenswürdigkeit zu sorgen. Wenn man jetzt mal an so Dinge wie Lieferkettengesetz irgendwie denkt oder Nachhaltigkeitsdinge, dann steht das auch einfach an, dass wir wissen, was in der Kette da irgendwie passiert. Und damit beschäftigen wir uns in der Forschung, allerdings anwendungsorientierten Forschung. Das heißt, das machen wir auch immer mit Unternehmen gemeinsam, haben immer Piloten in den Unternehmen, in denen wir auch konkret implementieren, mit denen wir das zusammen machen und darüber dann wieder Erkenntnisse gewinnen, was denn die wesentlichsten Stolpersteine sind. Wir entwickeln da Vorgehensmodelle, wir machen da Handbücher, Checklisten zu, versuchen Erfahrungen zu sammeln, damit es dann anderen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Zukunft leichter fallen wird, diese Technologie auch bei sich einzuführen.
Mhm. Ja, Stefan, jetzt haben wir schon fast eine halbe Stunde uns ausgetauscht zu diesem Thema. Was mich abschließend noch interessieren würde, ist einfach, vielleicht kannst du uns auch noch einen kleinen Einblick geben in das, was dich gerade in deiner Arbeit als Professor an der Hochschule Südwestfalen betreibt. Was sind so gerade die spannenden Themen, mit denen du dich gerade befasst? Blockchain haben wir gehört. Gibt es noch andere Themen in dieser Art, die in diese Richtung zielen, was wir gerade besprochen haben, die Lieferketten ein Stückchen, sag ich mal, widerstandsfähiger zu machen in diesen Tagen?
Die großen Themen, mit denen ich mich beschäftige, sind durchaus das, worüber wir uns auch unterhalten haben. Thema Blockchain ist eins davon für Transparenz. Dann dieses Agilitäts- und Wandlungsfähigkeitsthema. Wie kann ich flexibler darauf reagieren? Das ist ein großes Thema, mit dem ich mich auch schon seit 10, fast 15 Jahren da irgendwie beschäftige. Dazu haben wir noch Themen bei uns im Fachgebiet, die rund um, ich sag mal, Digitalisierung, Industrie 4.0 etc. sich irgendwie drehen, die auch in diese Transparenzrichtung dann spielen. Und wir haben auch noch ein neues Projekt gewonnen, bei dem es ums Thema Drohnenlogistik geht, inwiefern ich also auch da unabhängiger sein kann mit, und schneller sein kann mit meinen Einzellieferungen und im Bedarfsfall und auch im Krisenfall da autarker durchaus auch Transporte dann aufrechthalten kann.
Agilität kam mir gerade noch in den Sinn. Habt ihr da Instrumente, habt ihr Tools an der Hand, die mit denen ihr arbeitet, wenn Unternehmen sagen, wir wollen agiler werden in der Aufstellung unserer Warenlieferungsketten?
Ja, wir haben das sowohl, was das Supply Chain Management angeht, als auch, was die Produktion und Logistik selbst angeht und das ganze Equipment, was ich dafür nutze. Also wir betrachten das sowohl auf der technischen Seite, als auch auf der organisatorischen Seite, als auch auf der menschlichen Seite dazu. Und haben da entsprechende Vorgehensmodelle, wie wir das versuchen, auch in den Unternehmen einzuführen. Wir versuchen auch die Technologiebasis entsprechend so bereitzustellen, dass das überhaupt funktioniert. Und wir haben natürlich auch die ganzen Bewertungsmechanismen, Wirtschaftlichkeitsrechnungen etc. Dann irgendwie dahinter. Macht das überhaupt Sinn für mich, das zu tun? An welchen Stellen ist das durchaus auch mit Mehrkosten verbunden? Wo liegen denn eigentlich da die Benefits? Und versuchen das natürlich auch von der Bewertungsseite her dann zu analysieren.
Ja, also was man hört, ein sehr lebendiges Thema mit vielen spannenden, konkreten Ansätzen, auch wie man hier ein Stück weit den aktuellen Umständen Rechnung tragen kann. Stefan, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, wir haben eine Menge Eindrücke und Einblicke mitgewonnen. Dir weiterhin viel Erfolg. Allen, die mit dir an diesen Themen arbeiten, danke für dieses Gespräch.
Ein ganz herzlichen Dank, Joachim, und ich wünsche allen alles Gute für die Zukunft, auf dass unsere Lieferketten stabiler werden.
Ja, dem kann man sich eigentlich nur anschließen. Soweit also unser heutiges Interview mit Professor Stefan Lier von der Fachhochschule Südwestfalen. Mit ihm sprachen wir über Lieferengpässe, die aktuell aufgrund von Krisen wie der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg entstehen. Fazit: Unsere globale Arbeitsteilung erzeugt Abhängigkeiten und somit auch Anfälligkeiten. Und der intuitive Reflex, die Wertschöpfungsnetzwerke lokaler aufzustellen, der ist gesamtwirtschaftlich betrachtet für Deutschland als Exportweltmeister weniger sinnvoll. Trotzdem lässt sich über Flexibilität und Agilität auch mehr Robustheit in den Lieferketten herstellen. Das erfordert ein agiles Mindset, weg von starren Planungen hin in eine Organisation, die sich schnell anpassen kann. Über vertrauenswürdige Transparenz, zum Beispiel mit Blockchain-Technologie, kann zudem ein Risikomanagement aufgebaut werden, das frühzeitige Reaktionen und Adaptionen zulässt, damit Lieferketten nicht abreißen. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.